Ich glaube, der wichtigste Weg für Schule ist, erstmal die Lebenswelt der Kinder anzuerkennen und zu erkennen. Das heißt, Schule ist ja im Moment immer noch so an vielen Orten diese Käseglocke. Das ist ein kleiner und das ist auch gut so, geschützter Rahmen, aber der bildet nicht Gegenwart und nicht Zukunft ab, sondern es ist ganz viel Arbeiten in der Vergangenheit, Arbeiten in alten Strukturen, Arbeiten im alten System.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Die Waldschule Hatten in Niedersachsen zählt bundesweit zu den Vorreitern im Bereich der Digitalisierung. Ab der 7. Klasse sind dort iPads im Einsatz, es gibt ein Digiteam, eine Social-Media-Sprechstunde, Schülermedien-Scouts und sogar einen Podcast-Raum. Silke Mühle ist die Schulleiterin dort und nimmt sich keinen Blatt vor den Mund, wenn es um die Themen Bildung, Schule und Digitalisierung geht. Damit ist sie genau die Richtige für unseren Podcast. Was denkt sie über das System Schule? Welche politischen oder auch administrativen Hürden bringen Sie regelmäßig an den Rand der Verzweiflung? Und wo sieht sie positive Entwicklungen? Ich bin gespannt auf Ihre Antworten. Herzlich willkommen, liebe Silke.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Immer in Bewegung, sturmfest und erdverwachsen, hart, aber fair. Probleme gibt's bei ihr nicht, nur Lösungen. Humor ist ihr Grundnahrungsmittel.
So wirst du auf eurer Schulwebseite vorgestellt. Du bist seit 2015 Schulleiterin, du bist gleichzeitig Mutter von zwei Kindern, du bist Bestsellerautorin und die erste Digitalbotschafterin Niedersachsens. Das klingt nach einem sehr, sehr vollen Terminkalender, umso schöner, dass du heute hier bist und dir Zeit für ein Gespräch nimmst. Was macht eigentlich eine Digitalbotschafterin genau?
Du hast eben vergessen, ich bin auch noch Ehefrau und muss für das Abendessen auf dem Tisch sorgen. Also es ist alles gar nicht so einfach in meinem Leben.
Also noch dichter deinem Terminkalender.
Ja, ich sag's dir. Ja, ich werde das häufig gefragt, was eine Digitalbotschafterin macht. Und in erster Linie, wie es der Name schon sagt, ist meine Aufgabe, und ich wurde seinerzeit vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium tatsächlich ausgezeichnet als Digitalbotschafterin, Digitalisierung positiv in die Gesellschaft zu bringen und vor allen Dingen die Botschaft der Notwendigkeit, digitale Prozesse anzugehen, auszusenden, aber auch Menschen über Digitalisierung miteinander ins Gespräch zu bringen. Und diese Netzwerkarbeit wirklich zu überlegen, wo stehen wir in der digitalen Transformation? Warum geht es zum Teil so langsam? Was braucht es, um mehr Schwung sozusagen in diese ganze Geschichte zu bekommen? Das sind so die Themen, die mich beschäftigen und ehrlicherweise auch teilweise sehr Sorgen, weil wir auf viele, viele Fragen, auch gerade im ethischen Kontext, was Digitalisierung angeht, keine Antworten finden.
Ich würde sagen, bevor wir direkt reinstarten ins Thema und zum Status quo und zu den Zukunftsperspektiven unserer Schulen kommen, machen wir noch mal einen Blick zurück, und zwar einen Blick zurück in deine Schulzeit. Unser Podcast heißt ja Zeugnis Zukunft. Wenn du an eins deiner Zeugnisse von früher denkst, was würde es über dich als Schülerin aussagen?
Es würde aussagen, dass ich das Glück hatte, so durch die Schulzeit zu gleiten. Das heißt, ich habe ein bisschen Glück, dass ich mich nie groß nachmittags hinsetzen musste und trotzdem relativ gutes Zeugnis hatte. Aber dieses Hineingleiten hat mir nicht geholfen in Mathe. Das heißt, ihr müsst euch mein Zeugnis vorstellen, dass ich relativ viele Zweien immer so auf dem Zeugnis hatte, auch die ein oder andere Eins. Und in Mathe hat man die Katastrophen 4 oder in den Arbeiten auch mal schlechter. Und es würde aussagen, ja, sie war so mäßig fleißig. Ich habe ganz viele Hausaufgaben im Bus abgeschrieben. Und ich war bei manchen Fächern, und das zeigt sich auch noch bis heute eigentlich, immer abhängig davon, wie gut derjenige ist und wie motivierend derjenige ist, der vor mir steht, sprich die Lehrkraft. Und man sieht an meinem Zeugnis und hat es auch in der Entwicklung der Zeugnisse gesehen, wann ich mit Lehrkräften gut zurechtgekommen bin und wann nicht. Und deswegen bin ich übrigens auch der Überzeugung, dass Lehrkräfte wirklich sehr, sehr viel mehr sind als Wissensvermittler, sondern ganz viel Beziehungsarbeit leisten müssen.
Ja, es ist, glaube ich, etwas, was man ganz oft hört. Man kann an seinem Zeugnis auch zum Teil rauslesen, welche Beziehung man zu seinen Lehrkräften hatte, weil die Lehrkraft natürlich immer ganz, ganz entscheidend ist. Spannend auch, dass du sagst, Mathematik ist dir schwer gefallen, weil das ja für viele Schülerinnen und Schüler auch ein Angstfach ist. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe Mathematik richtig gern gehabt, aber auch das lag an einem sehr, sehr guten Mathematiklehrer. Ich habe gerade vorige Woche gesehen, die Deutsche Telekom Stiftung hat eine ganz aktuelle Studie rausgebracht, und laut dieser Studie sagt die Bevölkerung, dass gute Bildung sehr entscheidend ist für die Zukunft unseres Landes und auch unserer Demokratie. Und auf der anderen Seite sind die Deutschen extrem unzufrieden mit dem Zustand des Bildungssystems. 94% der Befragten sagen, dass Bildung eigentlich eine sehr zentrale Rolle spielen sollte in der Politik, aber nur 80% sind der Meinung, dass die Politik sich ausreichend mit Bildungsfragen beschäftigt. Wenn man die Deutschen fragt, was denn ein gutes Bildungssystem leisten muss, dann sind sie auch sehr einig in dem Urteil. 91% sagen, dass es eigentlich darum geht, dass es für alle gleiche Bildungschancen gibt, aber nur 25% glauben, dass das tatsächlich auch der Fall ist in Deutschland. Wenn man jetzt diese Studie anschaut, dann sieht man eine durchaus negative Sicht der Menschen auf das Wirken der Politik in der Bildung. Teilst du diese Meinung?
Also mindestens teile ich einen sehr, sehr negativen Blick auf den Stand unseres Bildungssystems im Moment. Ich bezeichne ja selber häufig auch eben öffentlich unser Schulsystem als charmante Ruinenverwaltung. Das sei vielleicht vorweg gesagt, denn unser Schulsystem ist ja in dieser Form, wie wir es jetzt gerade betreiben, ungefähr so 200 Jahre alt und war mal eigentlich ausgerichtet auf einen völlig anderen Sinn und Zweck, nämlich Menschen in die produzierende, meinetwegen auch reproduzierende Arbeit zu bringen, aber wenig kollaborative Herausforderungen zu meistern, kreativ sozusagen mit Problemen umzugehen und problemlösend zu denken. Das Schulsystem als solches hat sich nie verändert und ehrlicherweise unsere curricularen Vorgaben auch nicht. Das heißt, sie sind sehr verstaubt, sehr veraltet und nicht mehr angemessen für die derzeitigen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft. Und da komme ich zu dem Punkt, dass ich nicht nur das Schulsystem veraltet finde, sondern auch die Definierung von Bildung. Man spricht das immer so platitüdenhaft aus, ne? Also wie du es gerade gesagt hast, es braucht gute Bildung. Jeder wird diesen Satz unterschreiben und sagen, jupp. Stimmt. Und ob das jetzt in Süddeutschland oder in Österreich oder in Frankreich ist, jeder sagt, gute Bildung braucht der Mensch. Was aber ist denn Bildung? Und ich glaube, darüber müssen wir wirklich diskutieren und das müssen wir neu aushandeln, denn es gehört eine emotionale Bildung dazu. Das heißt, wie gehen wir in Zeiten wie diesen miteinander um? Was ist Wertschätzung? Was ist Achtsamkeit? Was ist aber auch der klare Blick und die klare Vision, die ich Menschen vermitteln möchte? Gleichzeitig brauche ich eine digital vollkommen andere Grundbildung. Also sprechen wir über künstliche Intelligenz, sprechen wir aber auch meinetwegen über das Anlegen einer Excel-Tabelle. Mir hat das keiner beigebracht. Ich kann das bis heute nicht. Ich muss immer jemanden fragen. Das heißt, so Grundfertigkeiten und Kompetenzen sind ja nicht mehr definiert. Wir sprechen von kritischem Denken, kritischen Hinterfragen, also den sogenannten 4Ks, Kollaboration, Kommunikation und so weiter und so fort. Und sehen aber gar nicht den Wert des Faches Deutsch beispielsweise. Wir gucken nur auf Rechtschreibung, sagen, die verkommt. Aber was ist mit Lesekompetenz? Ist das nicht viel wichtiger als früher noch, um auch kritisch hinterfragen zu können? Muss man Mathematik nicht vollkommen umstellen, um wirklich logisch denken zu können und Grundrechenarten zu beherrschen? Und als letzter Abriss müssen wir nicht vielleicht sogar darüber nachdenken, dass man komplexe Probleme lösen muss und darum auch in Fächerverbünden arbeiten muss und sehr, sehr viel problem- und projektorientierter. Und all das bietet unser Schulsystem in Gänze derzeit leider nicht. Und damit, glaube ich, laufen wir nicht nur gerade gegen die Wand, sondern ich glaube, wir sind schon ziemlich, wir haben schon ziemlich verloren auf vielen Ebenen, nennen wir es mal so.
Apropos Ruinenverwaltung, wenn du jetzt so an deine Tätigkeit als Schulleiterin denkst, kannst du uns das ein oder andere Beispiel nennen, wo du sagst, du wolltest etwas umsetzen, was für deine Schule, für deine Schülerinnen, für dein Kollegium wichtig war und du konntest es nicht umsetzen aufgrund von bürokratischen Hürden oder weißt du, was im anderen Systemgrund nicht möglich war. Was sind denn so die Dinge, wo du das Gefühl hast, du laufst gegen eine Wand und kommst irgendwie nicht weiter und es wäre so wichtig, weiterzukommen?
Der Klassiker ist im Grunde genommen, wenn wir über Klassengrößen sprechen. Wir haben jetzt bei uns in Niedersachsen an einer Oberschule, also sprich, das ist eine Schule von 5. bis 10. Klasse und bei uns sind so 850 Kinder, ist der Klassenteiler 28. Das ist schon recht klein, wenn man so an große Realschulen denkt, die waren hier mit 32, 33 Kindern voll. 28 ist der Teiler und trotzdem sind das 28 heterogene, kleine und große Köpfe, kleine Jungs und Derns, wie man bei uns in Niedersachsen im Land oder auf dem Land so sagt. 28 junge Menschen aber zu begeistern, parallel zu fördern, zu fordern, auf ihre Probleme zu hören, ist für einen Erwachsenen nicht mehr möglich. Das heißt, ich würde so, so gerne meiner Schule ermöglichen, in kleineren Verbünden und in kleineren Lerngruppen zu arbeiten. Das geht aber nicht, weil die bürokratischen Voraussetzungen zum einen das Arbeiten in Klassenverbünden immer noch im Niedersächsischen Schulgesetz vorsieht. Natürlich gibt es Schulversuche und so weiter. Und weil ich keine, und das ist der entscheidende Punkt, keine Ressourcen habe. Das heißt, ich habe ja nicht mal ausreichend Lehrkräfte, die das abbilden könnten, sondern ich habe auch keine Expertise und begleitende Menschen von außen, wo ich sagen kann, du bist zwar kein Lehrer, aber dir traue ich zu, dass du trotzdem eine Gruppe von Menschen gut und motivierend begleitest. Ich halte das für unabdingbar, das zu tun. Und der zweite Punkt, was ich gerne umsetzen würde, ist wirklich Fächer zu streichen. Wir haben durch die kalte Küche das Fach Leben lernen bei uns eingeführt. Das ist eine Doppelstunde oder mal auch nur einstündig für jede Klasse von Jahrgang 5 bis 10. Und es geht beispielsweise darum, Kindern zu sagen, ey, was sind denn Manieren? Was ist Hygiene? Wie geht man miteinander um? Bis hin zu, hilfe ich sie von zu Hause aus? Ich brauche Verträge. Aber was ist denn eigentlich ein Vertrag? Und warum zahlt man in Deutschland Steuern? Das wird im Unterricht abgebildet, klar, im Wirtschaftsunterricht, aber nicht in der Nahbarkeit und nicht in der Identifizierbarkeit für Kinder, dass sie es echt checken, um was es geht. Das Fach ist das beliebteste bei allen Kindern. Und wenn es nach mir ginge, würde ich einen kompletten Tag in der Woche, vielleicht auch zwei, Leben lernen machen mit Kompetenzförderung, mit Talentförderung vor allen Dingen, weil wir das in unserem Land kaum machen und kaum können. Und das sind Dinge, da stehen mir bürokratische Wege, Notwendigkeiten, Ressourcenmangel einfach total im Weg.
Du hast vorher gesagt, jeder ist der Meinung, es braucht gute Bildung. Und das ist so ähnlich, wenn man die Menschen in Deutschland fragen würde, würde sie gerne lieber weniger oder mehr Steuern zahlen, werden die meisten auch sagen, sie möchten gerne weniger Steuern zahlen. Also das ist so eine Frage, auf die es eigentlich gar keine andere Antwort gibt. Und die Frage ist eigentlich, was ist gute Bildung? Ich sage jetzt immer, für mich ist Bildung eigentlich die Fähigkeit, sich ein Bild von der Welt zu machen. Und je umfangreicher dieses Bild der Welt ist, desto besser ist die Bildung und desto mehr Chancen kann man im Leben heben. Was ist denn für dich gute Bildung und welchen Beitrag leisten Schulen zur Bildung heute?
Also ich glaube, der wichtigste Weg für Schule ist, erstmal die Lebenswelt der Kinder anzuerkennen und zu erkennen. Das heißt, Schule ist ja im Moment immer noch so an vielen Orten diese Käseglocke. Das ist ein kleiner und ist auch gut so, geschützter Rahmen, aber der bildet nicht Gegenwart und nicht Zukunft ab, sondern es ist ganz viel Arbeiten in der Vergangenheit, Arbeiten in alten Strukturen, Arbeiten im alten System. Und wenn Schule wirklich einen Beitrag zu dieser von deiner übrigens echt, echt guten Definition von Bildung leisten sollte, dann bedeutet es auch erstmal anzuerkennen, dass sich die Welt verändert hat und dass wir völlig neue Antworten auf völlig neue Fragen finden müssen. Und dass wir übrigens dann eben nicht nur das Bild von einer sehr, sehr komplexen Welt haben müssen, sondern auch eine Deutungshoheit. Das heißt, was bedeutet dieses Bild für mich? Das bedeutet aber auch, dass ich im schulischen Kontext Zeit dafür haben müsste, völlig anders mit Kindern ins Gespräch zu kommen. Ich müsste über Dilemmata philosophieren und sagen, was mache ich denn? So in so vielen ausweglosen Situationen, jetzt musst du trotzdem handeln. Diese sprichwörtliche Wahl zwischen Pest und Cholera und die dann auch noch zu begründen. Ich müsste Beziehungsarbeit führen können und reinhören können, was Kinder belastet. Und mein Kernthema natürlich, ich müsste endlich anerkennen, dass die analoge Welt nicht die Lebenswelt der Kinder ist, sondern dass insbesondere auch ganz viel Kommunikation, Charakterbildung, Probleme und Herausforderungen in den sozialen Netzwerken und in dieser Lebenswelt besteht.
Jetzt hast du vorher gesagt, und ich glaube auch das ist etwas, was viele unterschreiben würden, dass es einen gewissen Gap gibt zwischen dem, was Schule heute ist und dem, was Schule heute vermittelt auf der einen Seite und dem, was eine sehr volatile Welt, eine Welt, in der wir heute noch nicht wissen, welche Berufe unsere Kinder in 5, 10 Jahren einmal ausüben werden und welche Berufe es überhaupt noch geben wird. Und wir müssen junge Menschen auf eine Welt vorbereiten, die sich unglaublich schnell verändert, die sich in den letzten Jahren mehr verändert hat als in den 90 Jahren davor. Veränderungsgeschwindigkeit ist extrem hoch, also das ist durchaus schwierig. Und wir haben auch schon über Systemgrenzen gesprochen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es gar nicht so einfach ist, da oder dort dieses System aufzubrechen. Auf der anderen Seite bist du in einer Vorzeigeschule, in einer Schule, die für viele ein Vorbild ist, die vielfach ausgezeichnet worden ist. Wie schaffst du es, dich selbst zu motivieren, auch an schwierigen Tagen? Wir haben vor einem Vorgespräch kurz hast du gesagt, dass der heutige Tag schon durchaus herausfordernd war für dich. Wie schaffst du es, dich zu motivieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch dein Kollegium, weil du bist ja auch als Schulleiterin Führungskraft. Ich kenne das sehr gut aus meinem Umfeld. Man kann die beste Idee, die beste Vision, das beste Ziel haben, wenn man es nicht schafft, seine Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, die man ja braucht, um etwas umzusetzen, dann wird man nicht gut ans Ziel kommen und dann wird man auch die schönste Vision wahrscheinlich nicht in die Realität umsetzen können. Also wie schaffst du es, dich zu motivieren, trotz aller Herausforderungen, Widerstände und Hürden und auch immer wieder deine Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, die ja auch da oder dort mal wahrscheinlich das Gefühl haben, sie werden zurückgehalten, sie sind in einem System, mit dem sie vielleicht selbst nicht ganz zufrieden sind.
Das ist eine komplizierte, aber gleichzeitig auch sehr einfache Frage, denn wir haben ja angefangen, über mein Zeugnis zu sprechen und so mich als Kind. Und was mich schon immer angetrieben hat, ist die Begeisterung, Dinge zu verändern. Was weiß ich, sei es, dass ich ständig mein Kinderzimmer umgestellt habe und die Möbel verrückt habe und gedacht habe, okay, so ist cooler, so passt es besser, so ist es angemessener für meine Lebensphase. Bis hin zu, dass ich sehr, sehr neugierig war und immer Dinge entdecken wollte, was meine Eltern nicht immer so ganz klasse fanden, aber das ist so ein bisschen in mir verankert. Und als ich den Wunsch hatte, in die Schulleitung zu gehen, sehr bewusst war das ein Wunsch nach Veränderung, weil das nicht neu ist, dass ich dieses Schulsystem eigentlich hasse. Also eigentlich muss man sagen, das Schulsystem, wie es jetzt ist, finde ich total bekloppt. So. Meine Idee war, wenn ich die Möglichkeit habe, zu ermöglichen, wenn ich die Möglichkeit bekomme, Menschen zu, genau das, was du gesagt hast, zu motivieren und einfach Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit andere auch mitgestalten können, dann könnte es klappen. Und das ist so die intrinsische Motivation, dass ich mich nie als Verwalter gesehen habe oder Verwalterin. Ich muss natürlich Statistiken bedienen, ich muss das Schulrecht sozusagen ausleben. Und natürlich gibt es auch Phasen wie heute, da muss ich bescheuerte Ansagen machen oder mir auch deutliche Kritik von Kollegen anhören. Das gehört dazu. Das ist das Leben einer Führungskraft. Aber wenn wir mal diese Führungskraft definieren als wirklich Leadership-Gedanken oder im Leadership-Gedanken, dann bedeutet das, ich möchte Motor sein. Und wenn ich morgens aufstehe und dann etwas konfus aus dem Haus gehe, weil ich schon so viele Gedanken habe, dann ist der erste Gedanke immer, okay, was mache ich, damit der Kollege ein bisschen weiter voran kann? Wie kann ich dieses Projekt durchführen? Wen brauche ich und so weiter? Also ich lebe und arbeite immer in der Motivation, Dinge verändern zu wollen und vor allen Dingen Spaß dabei zu haben. Ich habe hier, als ich angefangen habe als Schulleiterin, 3 Leitworte mit aufs Tableau gebracht. Das sind Verlässlichkeit, Erfolg und Humor. Verlässlichkeit im Sinne von, dass die Eltern sich verlassen können. Es läuft schon hier mit den Kindern und sie können sich auf uns verlassen als Partner in der Erziehung. Erfolg, für jedes Kind einen individuellen Erfolg. Und wenn das mal eben nicht, um im Mathebild zu bleiben, nicht die 5 in Mathe, sondern endlich mal eine 4 ist, ist es ja vielleicht ein Erfolg oder ein Erfolg im Sportwettkampf oder ein Erfolg, dass man endlich Freunde findet, wie auch immer man das definieren möchte. Und Humor, und das für mich das Allerwichtigste ist, über sich selbst und über Dinge lachen zu können. Und das ist für mich die größte Motivation. Dinge nicht so bierernst zu nehmen, sich auch gerne mal zu streiten, so wie wir es vorhin gerade getan haben. Ich komme gerade aus einer Streitsituation, die aber gut endete. Ich gesagt habe, gut, jetzt ja wir in einer guten Ehe, jetzt haben wir uns richtig, ne? Jetzt bräuchten wir einfach nur die Flasche Bier, um uns wieder zu vertragen. Und dann war es auch wieder gegessen und dann war es gut. Aber die größte Motivation ist zu lachen, nicht alles so bierernst zu nehmen und dann immer zu überlegen, was kann ich heute tun, damit ich jemandem in seiner Situation einen besseren Weg ermögliche? Das können Schüler sein, das können Lehrer sein, das können aber auch meine Reinigungskräfte, der Hausmeister oder die Sekretärinnen sein. Gestern war es übrigens der Schulhund, der mal von mir Leckerlis bekommen hat. Auch der ging fröhlich hier raus.
Ihr habt einen Schulhund?
Wir haben sogar 4.
4 Schulhunde? Ja. Ja, ich finde ja auch, dass Hunde im Büro immer eine ganz spezielle Atmosphäre schaffen. Und
auch in Klassen.
Und auch fürs Miteinander.
Auch in Klassen, definitiv, ja.
Eure Schule zählt bundesweit zu den Vorreitern im Bereich der Digitalisierung. Was können sich andere Schulen bei euch abschauen und von euch lernen? Was meinst du, könnt ihr raustragen ins Land? Welche Dinge habt ihr gelernt? Welche Fehler habt ihr gemacht? Die müssen vielleicht andere nicht mehr machen. Wo könnt ihr ein gutes Vorbild sein?
Ein gutes Vorbild sind wir, glaube ich, in puncto Humor. Das heißt, das sieht man uns, glaube ich, an und das liest man auch bei uns ab, wenngleich wir alle Probleme haben wie andere Schulen auch. Und ich glaube, man kann sich bei uns abschauen, dass man einfach mal ausprobiert und macht. Das heißt, ich weiß sehr genau, wann ich im totalen Schwarzbereich bin, im Sinne von, das darf ich jetzt nicht. Und trotzdem grabe ich so lange mit meinem Team weiter zu sagen, wie kriege ich diesen Schwarzbereich auf mindestens dunkelgrau verschoben, dass ich sage, okay, jetzt bin ich nicht mehr so angreifbar, jetzt versucht mal. Das heißt, wir sind in gewisser Weise eine Schule, die Grenzen aushebelt. Und wir sind eine Ermöglicherschule, so würde ich es, glaube ich, mal bezeichnen. Und das kann man sich bei uns abschauen, dass man sagt, wie arbeite ich unbürokratisch und wo, wie probiere ich einfach Dinge aus? Und was wir gut gemacht haben in der Vergangenheit, auch mit Situationen umzugehen, die wir nicht gut gemanagt haben. Ich bin zum Beispiel immer viel zu schnell in Entscheidungen. Dann sage ich, ey, das machen wir jetzt so. Und dann kommt manchmal der Vorwurf von Kollegen und sagen, oh, Sicke, ey, wir schon wieder die neue Idee und das versandet doch wieder. Und das ist dann nicht so nachhaltig und so. Dann sage ich, ja, stimmt, hast recht. Ich fahre mal kurz zurück und lass mich dann auch zurückpfeifen. Und dann fährt man aber auch mal gegen die Wand und sagt, okay, das wäre jetzt ein Scheißprojekt, das stampfen wir lieber ein. Dann überlegt man, warum das eingestampft wurde, wo die Fehler bei einzelnen Akteurinnen und Akteuren lag, aber auch, wo es eine systematische Schwierigkeit vielleicht einfach gab, dass es nicht funktionierte oder weil es einfach zu früh, zu spät, wie auch immer, nicht gewollt war. Das heißt, Umgang mit Niederlagen können wir hier ganz gut. Lernen wir übrigens auch von unserem Partnerverein Werder Bremen. Das ist ja auch manchmal so eine Sache. Aber auch eben dieses einfach mal machen. Das ist wichtiger, als man, glaube ich, heutzutage denkt, dass man nicht viel fragt, sondern einfach mal macht.
Um voneinander lernen zu können, muss man ja auch vernetzt sein. Was hast du für einen Eindruck? Wie gut sind Schulen in Niedersachsen und auch darüber hinaus vernetzt? Kannst du uns vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, wo diese Vernetzung unter Schulen tatsächlich voranbringt?
Ich mache dir erstmal das bürokratische Fass auf. Es gibt sogenannte Schulverbünde. Da treten dann Grundschulen aus einem Ort mit den weiterführenden Schulen, vielleicht mit den Förderschulen regelmäßig zusammen und tauschen sich aus, trinken mal einen netten Kaffee und haben entweder eine Agenda oder sie tauschen sich einfach aus über den derzeitigen Ist-Stand. Ehrlicherweise sind das aber immer Runden, die eben so bürokratisch veranlagt sind. Da trifft man sich, weil es sich so gehört, aber man hat keine Zielvereinbarung, man macht da nicht, hat nicht eine gemeinsame Vision, wie man hin will, wie auch immer. Und das finde ich schade, denn dieses Netzwerk, und da sind wir im unbürokratischen Bereich, funktioniert nur, wenn Schulleitungen sich selber bewegen. Das heißt, wir sind ja über die niedersächsischen Grenzen hinaus verbunden mit dem Forum Bildung Digitalisierung in Berlin, wo ganz viele Schulen miteinander einfach agieren und im Austausch sind. Die machen Kongresse, da kommt man zusammen und da entwickelt man Ideen. Wir haben private Freundschaften, wie beispielsweise mit der Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe, weil ich einfach auch mit dem Schulleiter ein gutes Netzwerk habe und wir dann da befreundet sind und versuchen, Dinge gemeinsam zu entwickeln und zu sagen, hey, die haben das Fachleben, wir haben das Fachleben lernen, wie kann man kooperieren, was kann man super machen. Und das Problem bei Netzwerkarbeit ist, dass es auf die handelnden Akteure dahinter ankommt. Und wenn ich mich nicht aus meinem Büro und aus meinen Mäuerchen herausbegebe, werde ich nie Netzwerker werden. Ich bin's leidenschaftlich in jedem Lebensbereich irgendwie. Aber das hängt wirklich davon ab, ob man das mag. Und leider, leider gibt es da keine Impulse. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, zu Kongressen zu gehen, zu Messen zu gehen und so weiter, klar. Aber am Ende liegt es daran, was ich auch wirklich für mich aus diesem Netzwerk mache.
Wenn du jetzt vielleicht auch an andere Schulen denkst und vielleicht auch mit anderen Schulleitern, Schulleiterinnen sprichst, was hast du für einen Eindruck? Fehlt es den Schulen an der Freiheit, etwas zu verändern? Oder vielleicht fehlt es dann doch da oder dort mal am Mut?
Ich glaube, dass Schulleitungen viel mehr Freiheiten haben, als sie denken. Und ich bin ja nun mal, zurückkommend aus Netzwerk, sehr, sehr gut vernetzt innerhalb von Deutschland, aber auch möglicherweise den Dachländern. Und wenn ich mit auch Behörden spreche, dann stimmen sie mir zu und sagen, ja, wir lassen ja unsere Schulleitung. Die sollen einfach mal probieren oder sie sollen uns mal anrufen. Wir finden schon Wege. Übrigens Stichwort handelnde Akteure. Wir haben zum Beispiel eine ganz tolle schulfachliche Dezernentin im Moment, die mir alle Wege offen macht und die mir Steine aus dem Weg räumt und nicht dahin packt. So, und das ist super. Aber ich glaube, es ist der Punkt Mut, den du angesprochen hast. Schulleitungen müssten sich neu definieren. Und ich befürchte, dass bei ganz vielen Schulleitungen nicht der Gedanke verankert ist, ich höre mal einen Podcast wie diesen oder ich beschäftige mich mal mit dem Gedanken Leadership oder ich sehe einen Wert in Netzwerkarbeit. Und dann sind wir im Bereich Verwaltung und wir haben in Deutschland nicht nur eine charmante Ruinenverwaltung, sondern wir haben auch tatsächlich eine sehr, sehr verstockte alte Schulverwaltung. Und Schulleitungen sollen einfach mal aufbrechen und sagen, komm, lasst uns mal was entwickeln, lasst uns die Schulgemeinschaft hinter uns versammeln und lasst uns mal ausprobieren. Und ich würde mal versprechen, es gibt kaum Behörden, die dort nicht mitmachen. Es gibt kaum Kultusminister, die das nicht mitmachen. Wenngleich ich glaube übrigens, kleiner Einschub, dass wir eigentlich kein politisches System als Kultussystem bräuchten, sondern eine obergeordnete Behörde, wo die nicht von politischen Entscheidungen abhängt und auch nicht 16 Kultusminister, sondern möglicherweise ein Team von agilen, auch Leadern, die das System gestalten und mit uns ausgestalten an der Stelle. Aber es liegt, lange Antwort auf deine Frage, es liegt in erster Linie am Mut und vielleicht auch an der Neugier und am Spaß, mal Dinge neu zu planen und zu entwickeln.
Aber vielleicht noch einmal zurück zu den handelnden Akteuren. Es ist, zumindest habe ich manchmal den Eindruck so, wenn wir drüber nachdenken, wie wir etwas verändern können, dann berufen wir uns sehr, sehr oft auf die Verwaltung und der Politik und sagen, eigentlich liegt es dort, dass nichts weitergeht. Braucht es nicht vielleicht auch andere Akteure, als nur zu sagen, die Politik und die Verwaltung soll es richten? Oder anders gefragt, wenn es die Politik und die Verwaltung nicht richten können oder nicht richten wollen, wie können wir als Bevölkerung genug Druck aufbauen, dass dann doch eine Veränderung stattfindet, die tatsächlich auch das Wort Veränderung wert ist? Braucht es einen Aufstand der Eltern? Braucht es einen Aufstand der Schülerinnen? Braucht es ein Education for Future, dass junge Menschen auf die Straßen gehen und sagen, eigentlich fühlen wir uns nicht gut vorbereitet auf die Welt von morgen? Was braucht es, um Dynamik in ein System zu kriegen, das sich doch eher sehr langsam weiterentwickelt in einer Welt, die auf der anderen Seite unglaublich schnell ist?
Das mag sein, dass das jetzt ein sehr, sehr dystopischer und dunkler Blick ist, aber ich glaube, dass wir noch mehr Awareness, noch mehr sozusagen ein Bewusstsein und ein Commitment brauchen, dass wir den Kindern gerade alle Türen eher zuschließen vor einer guten Zukunft, als dass wir sie motivieren, dass wir sie gut ausbilden und dass wir sie stark machen für die Herausforderungen, die jetzt auf sie zukommen. Das heißt, ehrlicherweise ist dieser Gedanke, wir sollten uns schämen, was wir den Kindern hinterlassen und was wir den Kindern in diesem Bildungssystem, und ich nenne es auch wirklich antun, und das müssten wir eigentlich mehr fühlen. Das heißt, wirklich diese Klagemauer im Moment hochzuziehen, was denn konkret nicht läuft und was es bedeutet, dass etwas nicht läuft. Sprich, ich bleib mal kurz bei dem Problem oder den Problemen mit den Dilemmata der sozialen Netzwerke. Ich mache das bei mir in der Schule, dass ich Eltern konfrontiere mit dem, was da im Netz gesehen wird und wo Kinder beeinflusst sind und was das auch wiederum für Einflüsse auf deren täglichen Alltag, auf deren Lebensentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Dann sind Eltern schockiert und sagen, oh Gott, da müssen wir doch was tun. Dann habe ich sie auch als Unterstützer von Vorhaben dabei, dann habe ich sie als unterstützende Gruppe dabei, die sagen, ja, wir sehen das auch so, dass mal okay ist, eine Mathestunde in Deutschland ausfallen zu lassen und wirklich moralische Arbeit und ethische Arbeit mit den Kindern zu betreiben. Wenn wir sehen, wie viel Lack of Competence sozusagen, also wie wenig Kompetenzen Kinder wirklich im digitalen Bereich mitbringen, und das wirklich erkennen würden, was wir Kindern antun, im Sinne von, sie können nicht Schritt halten, im Sinne des Fachkräftemangels, im Sinne dessen, was wirklich gebraucht wird. Sie können bei den Grundfragen, die Gesellschaft gerade mit uns bringt, nicht mitgeben. Und vor allen Dingen, sie können Demokratie nicht gestalten, weil wir Kindern in Schulen immer noch zu wenig Möglichkeiten geben, überhaupt den Wert von Demokratie zu erkennen und den Wert der eigenen Stimme zu erkennen. Und wenn wir da den Finger weiter in die Wunde legen, sodass uns allen echt fast schlecht wird, ich glaube, erst dann sind wir in der Lage, wirklich zu sehen, wir müssen handeln. Und du hast eben gesagt, es ist natürlich mit Politik und Verwaltung so, dass die behäbig sind und dass da nicht viel passiert. Und das glaube ich auch, dass es so ist, wenngleich jeder was anderes sagt, der in der Politik ist und sagt, ja, aber wir machen ja und wir haben schon ganz viele tolle Erfolge, ist auch richtig und gut. Wenn wir aber auf die Wirtschaft gucken und wenn ich habe es gerade am Montag, da war ich auf einer Messe in Hannover oder auf einem Kongress vielmehr, und da habe ich mit Wirtschaftsvertretern gesprochen und gesagt, wir brauchen genau euch. Und wir brauchen den Druck der Wirtschaft, die jetzt sagen, liebe Politik, liebe Verwaltung, ihr bringt uns keine Fachkräfte mehr und Bildung ist in unserem Land keine Bildung mehr. Jetzt müssen wir selber mit ran. Dann wäre schon viel gewonnen. Ich würde mir beispielsweise vorstellen, das ist ähnlich wie es die Hackerschool macht, ein Corporate Volunteering gibt. Sprich, es müsste irgendwo niedergelegt sein und auch natürlich versicherungstechnisch und so weiter geregelt sein, dass jede Firma im regionalen Umfeld sagt, okay, einmal in der Woche schicke ich euch online oder meinetwegen in Präsenz meine Azubis, meine Trainees, wie auch immer, die zu bestimmten Fachbereichen mit unterrichten und Wissen vermitteln und ihre Kompetenzen weitergeben. Weil Lehrkräfte das ja in ihrer Expertise auch nicht unbedingt abbilden können, dass sie alles unterrichten können, was die Welt so verlangt. Das heißt, wir brauchen Wirtschaftspartner. Wir brauchen deutlich mehr finanzielle Ausstattung an der Stelle. Wenn man erkennt, unser Bildungssystem funktioniert nicht, heißt es, die Budgets von Schulen müssen in die Eigenverantwortlichkeit, in die Schulautonomie überführt werden, damit wir Partner aus der Wirtschaft auch als Referenten, als Fortbildende einkaufen können, dass wir gute Programme einkaufen können und dass wir das Commitment und Einverständnis haben, es geht nicht ohne kommerzielle Unternehmen. Es funktioniert nicht anders. Wir müssen da einen Pakt schließen. Aber zurückgehend zur Ausgangsfrage, das wird erst dann gelingen, dass sich alle wirklich hinter Bildung stellen und Bildung wirklich einen Rückenwind geben, wenn man versteht, dass wir Kindern wirklich, ich nenne es nochmal so, denen tun wir im Moment echt schlechte Dinge an mit diesem Bildungssystem und wir ermöglichen ihnen keine Zukunft, sondern wir schicken sie in ein großes Wagnis.
Apropos Pakt und finanzielle Ausstattung. Wir haben ja nach Corona durch den Digitalpakt erlebt, dass zumindest zum Teil Gelder da waren für Ausstattung, für Infrastruktur, um einmal die Grundvoraussetzungen zu schaffen, überhaupt digital unterstützten Unterricht möglich zu machen. Jetzt wird aktuell sehr aufgeregt über den Digitalpakt 2 diskutiert. Länder und Bund sind sich da finanziell nicht einig. Da gab es gerade eine Sondersitzung der Kultusministerkonferenz. Was hängt da für euch als Schule davon ab, ob man sich da einigen kann oder nicht? Das heißt, wie viel Ausstattung, wie viel Geld braucht ihr da noch? Und auf der anderen Seite, ich bin da immer ein Stück weit kritisch, gerade beim Digitalpakt 1, da ist sehr viel Geld für Infrastruktur ausgegeben worden und ich stelle mir immer die Frage, ob es tatsächlich Digitalisierung tatsächlich gelingen kann, wenn man nur Geld für Infrastruktur zur Verfügung stellt oder ob auf der anderen Seite nicht auch gute digitale Inhalte und vor allem auch Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften nicht genauso wichtig sind wie Smartboards, Endgeräte, WLAN oder Steckdosen an Schulen.
Ich würde hinter deiner Kritik sogar ein Ausrufungszeichen setzen, sondern es ist keine Kritik, sondern es ist eine wichtige Feststellung. Denn ehrlicherweise ist es doch genau das. Wir haben durch den Digitalpakt erlebt, dass ganz, ganz viele Schulen plötzlich technisiert wurden. Und das hat ja mit Digitalisierung erstmal noch nichts zu tun, sondern dass da Panels an die Wand gehängt wurden und dass dann sich ein, ich sag's mal ein bisschen despektierlich, dann hat sich ein Bürgermeister mit seinem Rat unter die Panels gestellt und die Daumen hochgehoben in der Zeitung und gesagt, meine Schule ist digital, ohne aber die handelnden Akteure dahinter mitzunehmen. Und wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann sprechen wir doch eigentlich nicht über Technisierung, sondern das muss doch das Fundament sein, was steht. Das heißt, es müssten doch längst schon Fragen beantwortet sein mit, wann sind die Geräte abgeschrieben? Wann kommen automatisch neue Geräte in die Schule? Wie sieht's denn aus mit einer möglicherweise auch verpflichtenden Elternfinanzierung? Meinetwegen können auch Eltern je nach Steuersatz oder wo auch immer sie eingebucht sind, nicht Steuersatz, aber sozusagen Höhe des Einkommens, verpflichtet werden, Geräte zu kaufen. Wie auch immer man das lösen möchte, wenn der Staat die Anschaffung von, was für mich selbstverständlich wäre, Arbeitsgeräten für Kinder nicht umfänglich übernimmt. Aber das sind ja für mich keine Fragen der Digitalisierung, sondern das ist eine Frage zu sagen, ey, wenn wir weltweit wirtschaftlich im Digitalisierungsbereich überhaupt mithalten wollen, sollte das selbstverständlich sein. Dann sollte es auch selbstverständlich sein, dass der Berufszweig eines Systeminformatikers oder eines Fachinformatikers für Systemintegration oder wie auch immer Techniker selbstverständlich an jeder Schule sind. Und zwar nicht nur einer, sondern 3, 4, wie möglicherweise in anderen großen Wirtschaftsunternehmen auch. Wir haben hier 1600 Geräte im Netz eingebunden und einen Admin, weil unser Schulträger so super zu uns ist und das macht, aber das Land, da kommt gar nichts. Das heißt, das ist für mich Armutszeugnis für unser Land, keine Frage der Digitalisierung, sondern es ist genau das, was du gerade sagst. Es geht jetzt um eine Haltung, es geht um die Qualifikation von all denjenigen, die im Beruf Lehramt oder im Beruf Schulverwaltung meinetwegen auch arbeiten. Das heißt, Sekretärinnen müssen genauso digital auf den neuesten Stand gebracht werden wie Lehrkräfte, wie Schulleitung, wie Schulverwaltung. Das kostet Geld, es braucht Expertise, weil keiner macht das umsonst. Und es bedeutet aber auch, dass wir andere Settings bräuchten. Du brauchst eine andere, natürlich eine andere Ausstattung. Du brauchst andere Möbel. Du brauchst andere Räume sozusagen, um digital zu arbeiten. Und ehrlicherweise bin ich entrüstet, dass in den Haushaltsberatungen das aus jedweden Gründen gerade zurückgestellt wird. Und ich bin auch entrüstet, dass wir ernsthaft wieder über einen neuen Pakt sprechen müssen und dass solche Gelder nicht wie selbstverständlich zur Verfügung stehen, und zwar unbefristet. Kleines Beispiel vom Land. Wir hatten ganz, ganz lange vom Schulträger ein extra Medienbudget, also für genau solche Sachen, ne? Kauft euch mal eine Fortbildung ein oder wollt ihr was ausprobieren? Kauft euch doch mal so einen Roboterarm oder irgendwas. Das war über 3, 4 Jahre befristet. Dann haben wir mit dem Schulträger und dem Rat gesprochen und gesagt, passt mal auf, es geht ja nicht wieder weg mit der Digitalisierung. Und die haben gesagt, macht Sinn, ihr braucht das Geld immer, also entfristen wir es, weil wir nicht hier jedes Jahr wieder zusammensitzen wollen. Das heißt, wir haben dauerhaft dieses Geld. Und so müsste es doch ehrlicherweise sein. Und was da gerade passiert, ernsthaft, ich habe ein paar Mal aus der freien Wirtschaft den Satz gehört, okay, wenn du in Deutschland wohnst, take your money and run, weil es geht ja nichts mehr. Und manchmal ist es wirklich so, dass ich echt genervt bin davon, was hier passiert oder eben nicht passiert. Das sollten wir uns auch schämen.
Dann lass uns vielleicht noch kurz ein bisschen weniger über die Technisierung und mehr über die Digitalisierung sprechen. Du hast vorher gesagt, die Welt von jungen Menschen, von Kindern ist nicht analog, die ist digital und wir wollen ja im besten Fall junge Menschen dort abholen, wo sie sind und ihre Lebensrealität abbilden. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie schaut euer digitaler Weg an eurer Schule aus? Was habt ihr in eurer Schule digitalisiert und was habt ihr vielleicht auch ganz bewusst nicht digitalisiert?
Also ich muss ein bisschen reingrätschen. Ich glaube, die Welt der Kinder ist nicht digital, sondern es ist einfach so, dass analog und digital keine Trennung mehr haben, sondern es ist beides Hybrid, parallel. Ja? Genau. Und wir haben beispielsweise, um sehr konkret sofort zu werden, eine klare Entscheidung getroffen, dass die Kinder ihre eigenen Tablets erst ab Klasse 7 bekommen. Wir fangen ja in 5 an und merken einfach, okay, in 5 kommen sie aus unterschiedlichsten Grundschulen mit unterschiedlichen Herausforderungen, mit unterschiedlichen aber auch Ansätzen, wie sie gelernt haben. Die müssen wir erstmal zum Team formen, zu einer kleinen Familie in einer großen Schulfamilie. Und da braucht es ganz viel gemeinsame Spaziergänge, da braucht es mal Waldtage, wie wir es hier machen, wo man im Teamtraining arbeitet und so weiter. Und da stören ehrlicherweise erstmal sämtliche Gerätschaften, die ablenken und doch wieder sehr ins vereinsamte individuelle Lernen verdrängen. Auch wenn man prima Gruppenarbeit und kollaborativ und so weiter arbeiten kann, aber das muss man ja lernen. Natürlich haben die Kinder trotzdem Zugriff auf Tablets, die dann manchmal in den Unterricht gerollt werden, wenn man dann, was weiß ich, ein cooles Vokabelspiel macht oder auch mal ein Quiz oder auch die Kinder mal was erarbeiten lässt, alles wunderbar. Das heißt, ich würde den Kindern Kindheit ermöglichen an vielen Stellen, um zu sagen, noch nichts Digitales bitte. Das bedeutet auch, dass wir, und in der Diskussion bin ich immer, hier ein Smartphone-Nutzungsverbot haben, und zwar für alle Kinder zu jedem Zeitpunkt in der Schule, auch in den Pausen und so weiter. Ausnahme ist, wenn wir an Themen arbeiten wie wirklich, was ist bei TikTok und Co. los, dann sagt die Lehrkraft, hol doch mal eure Handys raus, zeigt mal eure Bildschirmzeiten und so. Dann ist es wie selbstverständlich, dass man mit dem Smartphone auch arbeitet, aber eben arbeitet und nicht rumdaddelt. Das haben wir bewusst analog gelassen, weil ich glaube, dass Schule der Ort ist, manchmal auch der einzige Ort, wenn keine stabilen Elternhäuser da sind, wirklich mit Kindern menschliche Fähigkeiten trainiert. Das heißt, streiten auf Augenhöhe, miteinander lachen, miteinander Ideen entwickeln, was man denn gerade mal machen könnte, sprich Kreativität fördern, Langeweile aushalten und sich trauen, mal beim Büro der Schulleiterin zu klopfen und zu sagen, kann ich mal mit Ihnen sprechen? So, ne, ohne eine Mail zu schreiben vorab. Und das klappt ganz gut. Und trotzdem weiß ich, natürlich bauen die Kinder Mist. Natürlich zicken die auf dem Klo irgendwie das Handy mal heimlich. Die dürfen es ja in der Tasche haben oder wie auch immer oder auf dem Wald. Und wenn sie dann entdeckt werden, dann haben wir einen Gesprächsanlass, das ist gut. Schlechte Gewissen zieht immer für einen Gesprächsanlass. Und die Kinder verstehen das auch, warum wir das tun. Sie finden es trotzdem nicht geil, aber sie verstehen, warum wir das tun. Und wir haben die Möglichkeit, miteinander zu überlegen, wie es besser laufen könnte. Das heißt, man ist wirklich im Erziehungsgespräch mit Kindern. Und Anekdote am Rande, du kannst dir nicht vorstellen, wenn die Kinder das Gerät rausholen und es wird eben abgenommen, dann liegt es einen Tag bei mir teilweise auf dem Schreibtisch. Und die Kids machen das Handy nie aus. Ich weiß nicht, ob die Angst haben, dass das kaputt geht oder was, keine Ahnung.
Sie haben Angst, dass sie was versäumen.
Ja, Vibrationsmodus ist da auch, oder dass eine Nachricht nicht eingeht oder was. Ich kann daneben nicht arbeiten, ne? Das geht im Sekundentakt, dass dann Nachrichten auf die Handys einfliegen. Und dann denke ich mir immer, alter Schwede, ey. Und das geht am Nachmittag so weiter. Und wir wundern uns, dass sich Kinder verändern und völlig abgedriftet sind in der digitalen Welt. Es gibt aber auch Bereiche, ganz klassisch, und da sind wir vielleicht nochmal kurz bei der Technisierung. Wir haben noch die grünen Tafeln, weil die Lehrer einfach sagen, ey, da kann ich super schnell dran schreiben. Diese Whiteboards sind total ätzend, die muss ich immer neu kalibrieren. Solche Panels haben wir schon längst rausgeschmissen. Oder wir haben einfach nur einen Beamer, wo man schön interaktiv arbeiten kann und wundern. Wunderbar. Wir haben im Sportunterricht digitale Medien im Einsatz natürlich. Und wir haben Makerspace, wo Kinder Videos drehen, wo sie selber Podcasts machen, wo wir, was weiß ich, 3D-Drucks machen. Ich habe gestern gerade, das sehen jetzt leider die Hörer nicht, aber ich kann es dir zeigen, so ein cooles Schild für meine Tür bekommen. Silke Müller 3D gedruckt. Das ist das Erste, was da rauskam jetzt. Wir haben auch eine digitale Hühnerfütteranlage, also wo die Hühner picken und dann kommt irgendwie das Futter raus. Was weiß ich, wie das funktioniert. Es gibt viele Bereiche, die sind total analog. Eben genau das, miteinander kommunizieren, ist sehr analog. Und es gibt viele Bereiche, die sind wie selbstverständlich KI-gesteuert, digital oder wie auch immer, so wie das Leben halt spielt.
Das heißt, Klaus Zierer hat in seinem neuen Buch geschrieben, bei allem Digitalen dürfen die Kinder das Waldbaden nicht verlernen, das würdest du unterschreiben. Und das Zweite, was ich daraus höre, man muss tatsächlich auch die Vorteile der unterschiedlichen Medien nutzen, die sie geben. Ich sage immer, schlechte PowerPoint-Folie ist auch nicht besser als eine gute Overhead-Folie, wie man das früher gemacht hat. Das heißt, man muss tatsächlich auch überlegen, welchen Mehrwert, welchen Nutzen stiftet beispielsweise so ein Smartboard oder andere Dinge und nicht einfach das so nutzen, wie man früher eine Tafel genutzt hat, weil dann ist es ja kein Vorteil, nur weil da Strom reinfließt.
Ja, und ich muss halt irgendwie auch Wege finden, dass ich genau davon Kollegen überzeuge. Ne? Ich habe hier 90 Kollegen und ich habe auch die nach der Nachricht, ey, Dänemark führt Digitalisierung zurück, sofort sagen, siehst du, Silke, haben wir dir schon immer gesagt, das mit der Digitalisierung und dadurch verlieren wir wirklich unsere Kinder und so weiter und so fort.
Aber das Argument ist sehr, sehr schnell gekommen, das höre ich jeden
Super
Tag irgendwo
schnell.
Her.
Super schnell. Und wenn ich denke, ey, hört doch mal richtig zu. Die fahren nicht zurück, sondern sie machen es vielleicht ein bisschen bedächtiger, dass sie auch erkennen, im Grundschulalter macht es noch keinen Sinn. Sie sprechen endlich auch über ein Handyverbot, wie auch immer, aber sie sagen doch nicht, wir schalten Digitalisierung ab und gehen zurück zu völlig analogen Amish-People-Unterricht so ungefähr. Wobei ich auch glaube, dass selbst die wahrscheinlich schon die Amish-People digital an einigen Stellen sind. Das heißt, für mich ist das größte Problem nach wie vor, wie kriege ich das hin, dass Kollegen nicht nur die Haltung verändern können, sondern dass sie es auch tun. Also ich gebe die Möglichkeit, zu ganz vielen Fortbildungen zu gehen. Wir machen innerhäusige Schulung. Wir haben so ein kleines Fortbildungsmodell intern, wo Kollegen schulen. Ich lasse die alles ausprobieren. Ich sage, ihr braucht keine Klassenarbeit schreiben, sondern macht mal ein neues Prüfungsmodell. Überlegt mal, wie man Kinder handlungsorientiert Leistungen erbringen lassen kann. Und trotzdem gibt es immer noch die Menschen, die sagen, ich will nicht. Und das ist meine größte Herausforderung auch, zu sagen, ey, du sollst die nicht 5-mal eine PowerPoint-Präsentation oder eine Keynote-Präsentation machen lassen. Das ist doch nicht digitales Arbeiten. Da geht es doch darum, Kindern eine komplexere Aufgabe zu stellen und zu sagen, löst die mal gemeinsam. Und diese Möglichkeiten habt ihr dafür. Und das ist, ja, schwierig.
Ich höre raus, da liegt noch jede Menge Arbeit vor uns. Und trotzdem, auch wenn wir vielleicht nicht ganz zufrieden sind. Wir sind ja trotzdem Optimisten und Optimistinnen, weil sonst würden wir den Stift fallen lassen und aufhören und morgen was anderes tun. Das heißt, wir glauben dran, dass es in eine gute Richtung gehen kann und dass es eine gute Zukunftsperspektive gibt. Und deswegen möchte ich gern mit einer Frage schließen, die uns hoffentlich ein positives Bild gibt. Stell dir vor, es gäbe Schule nicht und wir müssten sie völlig neu denken und völlig neu erfinden. Wie würde die aus deiner Sicht ausschauen und hätte sie noch viel mit der Schule von heute zu tun, so wie wir sie jetzt kennen?
Schule für mich, wenn ich sie neu basteln dürfte, wäre erstmal sehr bunt und sehr frei. Trotzdem und deswegen nicht ganz anders oder nicht komplett anders als heute, trotzdem ein Schutzraum und ein Schonraum für Kinder, in dem sie sich ausprobieren können, in dem sie die Sicherheit eines Systems erfahren, wo sie sagen, da darf ich sein, wie ich bin. Ich darf Fehler machen, ich darf mich entwickeln und ich bin trotzdem beschützt. Was es nicht mehr gäbe in dieser Form, wären Schulfächer, sondern ich würde tatsächlich Lebenskompetenzen unterrichten. Und zwar immer angemessen dessen, was braucht man als Rückblick auf die Vergangenheit, um die Zukunft und die Gegenwart zu verstehen. Was braucht man an Technikkompetenzen? Was braucht man an ethischen Kompetenzen? Das heißt, mein Stundenplan wäre sehr, sehr eingeschränkt und sehr, sehr gestaltet im Hinblick auf die Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Aber mit Einflüssen aus der Vergangenheit, um zu verstehen, warum wir uns so entwickelt haben und wo es gilt aufzupassen, wie zum Beispiel jetzt in vielen Demokratiefragen. Es wären auch nicht nur Lehrkräfte an der Schule, sondern es wären ganz, ganz viele Menschen in einem Miteinander, die sich um Kinder kümmern, die eben tatsächlich in der Netzwerkarbeit sind oder in diesem Corporate Volunteering. Das heißt, ich brauche wirklich Akteure von außen und ich als Lehrer wäre der Kurateur und der Regisseur meines Unterrichtes und würde tatsächlich die Leute einladen, die ich brauche. Und ich hätte ganz viele Tiere und Garten an der Schule, weil das einfach schön ist und ein schöner Ort ist.
Ich sage immer, für mich ist ein guter Tag ein Tag, an dem ich was Neues gelernt habe. Ein Tag, an dem ich, wenn ich am Abend nach Hause komme, klüger bin, als ich es in der Früh war. Ich habe heute definitiv einiges gelernt darüber, wie man Motor sein kann, wie man Grenzen aushebeln kann und wie man einfach ins Tun kommt. Liebe Silke, danke, dass du dir Zeit genommen hast und danke für die vielen, vielen spannenden Einblicke in dein Leben als echte Bildungsenthusiastin.
Vielen Dank und auch für mich war das jetzt ein Höhepunkt dieses Tages, weil ich weiß, was jetzt noch kommt. Aber trotzdem sitze ich heute Abend zufrieden auf der Terrasse und sage, ey, morgen ist ein neuer Tag und da bin ich bei den Schülern und das ist schön.
Danke dir.
Danke dir.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und lasst eine Bewertung da. Schaut auch gerne in den Shownotes vorbei, dort findet ihr passend zum Thema Links zu Artikeln und Interviews und natürlich auch Links zu den beiden Büchern von Silke, Wir verlieren unsere Kinder und Wer schützt unsere Kinder? Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.